Diese Einsamkeit ohne Überfluss. Die Reise nach Schottland. Eine Reise als Punkt, in dem gerafft in Raum und Zeit, auf einem fiktiven Hintergrund in intensivster Weise alle Elemente, Gründe, Beziehungen des Lebens sich wiederherstellen, zueinander ordnen? Rückfahrt von der Insel Arran in Sandra und Anthonys Haus in Glasgow. Als ich im Bett liege, drängen sich mir Bilder aus dem letzten Jahr meiner Mutter auf, ihr nackter Körper. Seit ihrem Tod misslingen alle meine Versuche, sich an sie zu erinnern, erstarren in dem einzigen grässlichen Bild ihrer Nacktheit. Als Kind, entsinne ich mich, wünschte ich heftig, begehrte, meine Mutter nackt zu sehen. Aber sie schloss mich aus ihrer Körperlichkeit aus. Nie hat sie sich mir unbekleidet gezeigt. Ich empfand es als Zurückweisung. Mein eigener Körper wurde mir dadurch lange zum Feind. Meine Mutter, die mich ohne eine Erinnerung an ihren jungen Körper ließ, drängte mir in ihrem letzten Jahr ihren alten Körper geradezu auf. Ich werde die Bilder nicht mehr los. Sie peinigen, quälen, verfolgen mich. Mit einem Mal vergrößern sich vor mir einzelne Körperteile und Hautpartien wie unter einem Brennglas. Ich fahre hoch, knipse die kleine Lampe neben dem Bett an, setze mich auf. Der Computer auf dem Tisch, die Wände mit den Büchern, es ist Anthonys Arbeitszimmer, in dem ich schlafe. Im Haus ist es vollkommen still. Ich lasse das Licht an. Meine ängstliche, leise Mutter, zeitlebens zu kurz gekommen, zeitlebens gegen meinen Vater hinterrücks stichelnd, ihm nie widersprechend, sich unterordnend, von meinem Vater im Zaum gehalten, aber ihn gleichfalls im Zaum haltend. Zwei Menschen, die sich gegenseitig lahmlegten, ihre Lebensenttäuschungen aneinander ausließen. Meiner Mutter erwuchs aus ihrem kleinen, verfallenden Körper im letzten Jahr eine unerwartete Kraft. Bilder, wie sie auf meinen Vater losgeht, ihn mit Fäusten bearbeitet oder mit Gegenständen, die ihr gerade in die Hände fallen. Wie sie bei Tisch mit der Gabel nach ihm sticht. Wie sie, meine Schwester und mich, wenn wir sie waschen oder anziehen, in die Schienbeine tritt, mit einer Heftigkeit, die man nicht für möglich hielt. Je hinfälliger sie wurde, desto wilder und überraschender wurden ihre Angriffe. Ihr kleiner Körper entwickelte eine solche Kraft, dass sie zu einer Bedrohung für meinen Vater wurde. Ihre Krankheit, ihr Außer-sich-Sein, sie hatte den Verstand verloren. Ihre Hexenreden im letzten Jahr, herausfordernde Gesten, die diese Reden begleiteten. Aus welchen Untergründen hatte meine stille Mutter dies hervorgeholt? Plötzlich fällt es mir wie Schuppen von den Augen. Ich werde fast heiter. Ihr Hexendasein war Befreiung. Endlich war sie aus der Rolle gefallen. Endlich hatte sie die Beherrschung verloren. Eine Tatsache, die ich erst jetzt erkenne, für die ich sie liebe. Was meine Mutter immer zugedeckt, geleugnet, verdrängt hatte, ihren Wunsch, ihre Sehnsucht nach einem eigenen Beruf, war durch die Krankheit im Chaos des Zerfalls an die Oberfläche gekommen. Ihre Aggressionen ein letztes Zeichen, dass nicht alles erstickt, ausgetreten, ausgelöscht war, noch Wünsche in ihr lebten. Ihre Angriffe bedeuteten Aufbegehr, Widerspruch, nicht einverstanden sein, freilich in der pervertierten Form des zu spät der Krankheit. Wie wenig habe ich meine Mutter geliebt, ständig floh ich vor ihr, nie so werden wie sie. War es die Angst vor dem Spiegel? Abstand, nur pflichtgemäß die Tochterrolle auf das Notwendigste beschränkt. Ein Fuß in der Tür, der andere schon wieder draußen. Wegwenden, um nicht ihre Angstvorstellungen und Klagen aufgebürdet zu bekommen, nicht mit den Bleigewichten behängt zu werden, mit denen sie alle Dinge beschwerte. Mein Verschließen, das sie als Kränkung empfand, und das es auch war. Rückzug schweigen, ihr nichts anvertrauen, weil alle meine Versuche dahin geführt hatten, das ihr Anvertraute in die schwarze Farbe getaucht zu sehen, mit der sie ihrer depressiven, ängstlichen Natur nach das gesamte Leben einfärbte. Wie nur hatte sie so werden können, ihre schmalen Lippen, meine Mutter, die bis ins hohe Alter hinein immer wieder betonte, eigentlich habe sie Mathematik studieren wollen, und die sich zu meinem Vater, der nur die Realschule besucht hatte, auch oft so verhielt, als habe sie das getan. Einmal kam sie von einem jährlichen Klassentreffen aus dem Westen zurück und erzählte, eine ihrer ehemaligen Mitschülerinnen habe, es hätten alle hören können, gesagt, es sei ihr unverständlich, warum aus ihr, die doch mit Abstand von allen das beste Abitur abgelegt habe, so gar nichts, aber auch gar nichts geworden sei. Es entstand eine Pause. Dann sagte mein Vater, aber aus deinen Töchtern ist doch etwas geworden. Ihr Blick hinter ihren starken Brillengläsern. Er traf zuerst meine Schwester, dann mich, dann meinen Vater. Nie vergesse ich diesen Blick. In ihm war zunächst das uns Gewohnte, diese unterwürfige Traurigkeit, die sagte, alles vergebens. Dann aber, sie saß kerzengerade, die Hände verkrampft, die Gesichtsmuskeln angespannt, veränderte er sich. Etwas Böses, Hasserfülltes kam in ihn. Für Sekunden ein fast irres Flackern. Niemand sprach. Ihr Blick wanderte von einem zum anderen. Er machte uns zu Schuldigen. Wir waren es, die die Tür zugeschlagen, sie ausgesperrt hatten, sagte dieser Blick. Ich entsinne mich, obwohl ich zutiefst erschrocken war, beglückte er mich. Erstmals im Leben erschien mir meine Mutter stark. Ich bewunderte sie. Erinnerung an Kinderfotos meiner Mutter. Die Dreijährige im rosa Kleid, rosa Stoffschuhe, rosa Haarschleifen, eine Puppe. Ein koloriertes Foto, im Atelier aufgenommen, für den Vater im Ersten Weltkrieg. Das junge Mädchen, ein Foto der 17-Jährigen, dieser Ernst, die Neugier. Alles ist Erwartung. Und schön ist sie, erotisch. Es ist das einzige Bild von ihr, auf dem sie Erotik ausstrahlt. Meine schöne Mutter, so habe ich sie nie gekannt. Ich besitze das Foto, hüte es wie einen Schatz. Es war niemals in einem Familienalbum. Erst spät fand ich es auf dem Dachboden unter alten Papieren meiner Großeltern. Auf dem Bild war meine Mutter mit einem Mann zu sehen, er hatte den Arm um sie gelegt, Weltgewandtheits- und Beschützergeste. Als ich es einmal überraschend vor sie hinlegte, war sie erregt, verwirrt, verweigerte die Auskunft. Ihr Geheimnis. Später hat sie doch gesprochen. Dieser Mann war ihr Verlobter gewesen. Mit 17 hatte sie ihn kennengelernt. Die Verlobung war groß im Kreis beider Familien gefeiert worden. Der Bräutigam war 15 Jahre älter, ein Geschäftspartner des Vaters. Er besaß ausgedehnte Wälder und Ländereien am Oderhaff. Und? Ein Dreivierteljahr später habe sie die Verlobung wieder gelöst. Sie? Ja, sie. Gegen den Willen des Verlobten, gegen den Willen ihres Vaters. Warum? Sie schwieg. Dann, auf mein wiederholtes Drängen stockend, er habe sie berührt, mehr gewollt, sie sei nicht bereit gewesen. Und? Er habe gesagt, er liebe sie, wolle sie ganz, Seele und Leib ganz. Wenn es nur der Leib sei, das könne er von jeder seiner Mägde bekommen. Dieser Satz sei es gewesen. Dieser eine Satz? Ja, dieser eine Satz. Sie habe dann darauf bestanden, auf das Mädchengymnasium zurückzukehren, habe verspätet, mit 19 das Abitur gemacht und mit dem Mathematikstudium beginnen wollen. Sie sei schon in der Universität eingeschrieben gewesen, habe ein Zimmer in der Universitätsstadt gehabt, die Koffer seien gepackt gewesen. Das Weitere war mir bekannt, die gängige Familienversion. Wegen wirtschaftlicher Schwierigkeiten habe ihr Vater das Studium nicht finanzieren können. Plötzlich sehe ich es in einem anderen Licht. Das Aufbegehren der Tochter gegen den Vater. Er verlor den Geschäftspartner durch sie. Die Entlobung war ein Makel, ein Skandal, der auch ihn traf. Die Verweigerung des Studiums ausschließlich aus finanziellen Gründen? Oder Strafe für den Eigensinn der Tochter? Lieferte vielleicht eines den Vorwand für das andere? Der Vater stellte die Tochter nach dem Abitur als ungelernte Kraft in seiner Firma ein. Sie wurde seine Kontoristin, hatte die gesamte Buchführung zu erledigen, umsonst, jahrelang umsonst. Sie erhielt lediglich ein schmales Taschengeld. Er ließ sie die Rechnung bezahlen. Er steckte das Ziel ab, eine kleine Kontoristin. Meine Mutter suchte nach einem Ausweg. Der hieß Ehe. Aber sie tauschte nicht den Vater gegen den Ehemann, sondern sie geriet unter die widerstreitende Herrschaft beider. Sie wählte einen Bankkaufmann, der aus sehr kleinen Verhältnissen kam, weder Weltgewandtheit noch Vermögen besaß und den ihr Vater nicht akzeptierte. Das ließ er aber nicht an der Tochter, sondern am Schwiegersohn aus. Er setzte ihn herab, wo es nur ging. Der Vater blieb der unsichtbare Dritte in dieser Ehe. Er war der Bestimmende. Als er starb, wiederholte meine Mutter in fast manischer Unterwerfung das, was er von ihr als 19-Jähriger erzwungen hatte, nun freiwillig dem Ehemann gegenüber. Sie wurde wieder berufstätig, fing im Betrieb, in dem ihr Mann arbeitete, als seine Bürohilfe an. Er war ihr Vorgesetzter, blieb es über fast 2 Jahrzehnte. Meine Mutter, nie sie selbst, ihre Wünsche unerfüllt, schon mit 17 in ihren Körper eingesperrt, niemals befreit. Warum habe ich das nie zu Ende gedacht, als sie noch lebte? Warum erst jetzt, wo es zu spät ist? Hätte ich ihr eine Freundin sein können? Wenigstens der Versuch. Eine späte, hilflose Zuneigung zu ihr erfasst mich. Das Spiegelbild verblasst, der verfallene Leib verliert das Schreckliche. Ich sehe den Körper einer alten, kranken Frau. Es ist meine Mutter. Das Licht brennt noch immer. Ich höre die Vögel im Garten, lösche die Lampe. Es ist schon hell. Ich lege mich zurück, ziehe die Decke über mich, schlafe ein.